Früher hat man 12 verschiedene geschrieben und nacheinander gesungen. Wir singen diese alten, schönen Lieder leider nicht so oft, deswegen habe ich mir erlaubt zu sagen, wenn es schon 12 Verse sind und wir singen es höchstens einmal im Jahr, dann singen wir alle 12 Verse. Danke, dass ihr schön mitgemacht habt. Kommen wir zur Bibel. Es gibt in der Bibel viele begeisternde, viele inspirierende Texte, da sind wir uns sicher einig. Herausragend aus diesen vielen Texten finde ich aber den, der heute vorgeschlagen ist für die Perikope, beziehungsweise man muss sagen, die zweite Perikope, weil die erste, die hatte ich vor einiger Zeit schon gepredigt, deswegen weiche ich heute Morgen auf die zweite aus. Es ist der 7. Sonntag nach Trinitatis und wenn wir das hören gleich, spüren wir Goldgräberstimmung. Goldgräberstimmung in der Urgemeinde in Jerusalem. Was heißt Goldgräberstimmung? Da kommt einer angeritten in die Goldgräberstadt und hat einen Nugget in der Hand und sagt, ich habe Gold gefunden. Das spricht sich herum wie ein Lauffeuer und natürlich wollen jetzt alle dabei sein, machen sich auf, wollen irgendeinen Claim abstecken, damit sie auch ein Stück von dem großen Kuchen bekommen. Aufbruch. Alle wollen dorthin, wo was los ist, wo etwas Wichtiges geschieht. Die Wunder und die Zeichen im Namen Jesu, die waren zu dieser Zeit noch ganz frisch. Sie waren noch ganz frisch in Erinnerung der Leute. Sie zählen noch nicht zu diesen, wie sagt man heute, zu den alten Kamellen, sagt man bei uns, die alten Geschichten, die man schon 100-mal gehört hat und einem nicht mehr interessieren. Das ist ja das Problem, denke ich, in der heutigen Zeit, dass Neuigkeiten, Information sehr schnell verfällt, sehr schnell an Wert verliert. Ein Zeitungsaufleger hat mal gesagt, nichts ist älter als die Titelausgabe von der Zeitung von gestern. So schnell verfällt das. Gestern war es interessant und neu und heute, ja, da ist das höchstens, schwappt es noch so ein bisschen nach und eigentlich schon out, alt. Wen interessiert das noch? Das war damals in der Zeit Jesu, das war in der damaligen Zeit natürlich ganz anders. Da gab es nicht diese Medien wie heutzutage und Geschichten haben sich länger wach gehalten, das kann man sagen. Aber ich glaube, man kann noch etwas anderes behaupten. Wenn wir Geschichten aus der Bibel hören und lesen, dann sind die immer wieder erfrischend. Dann sind das immer wieder Neuigkeiten, die auf einmal uns mitreißen und hineinnehmen. Es sind keine ollen Kamellen. Und heute soll das auch das Ziel sein von dieser Predigt, dass wir etwas für unseren Glauben an Wert und Vitalität, an Lebendigkeit mitbekommen. Und das ist ja das Ziel heute, dass wir Gott loben wollen, dass wir ihn preisen wollen. Dazu brauchen wir einen Grund und den soll uns das Wort Gottes diese Geschichte heute Morgen auch liefern. Wir steigen ein in die Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2, der Vers 41 bis 47, wobei 41b ausgelassen worden ist, aber das ist nicht so wichtig. Ich lese einmal vor. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstige Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen von allen, in die die Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überwältigender Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Nun mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz und dann gelogen. Ist das ein Bibeltext, der dich ermuntert, der dich ermutigt, der dich begeistert? Oder löst er eher genau das Gegenteil in dir aus? So wie Lukas uns hier berichtet, scheinen die Apostel, die Jünger und Jüngerinnen zu dieser Zeit in Jerusalem, alles richtig zu machen. Sie machen alles richtig. So stellen wir uns doch die Gemeinde Jesu vor, oder? Menschen, die auf die Verkündigung des Evangeliums hören, Jesus annehmen und dann auch selber nach der Taufe verlangen, nicht gefragt werden müssen, sondern sie sind selber danach am Verlangen. Sie wollen ganze Sachen mit Jesus machen. Was sollen wir jetzt tun? Das ist dieser berühmte Ausruf dieser Menschen, denn wir befinden uns am Pfingsten. Petrus hat gerade gepredigt. Und es gibt keinen schöneren Satz, glaube ich, keinen schöneren Anruf für einen Evangelisten als dieser Satz. Was sollen wir jetzt tun? Die Menschen haben die Wichtigkeit von Jesus erkannt. Sie haben verstanden oder zumindest im Ansatz begriffen, warum Jesus auf dieser Erde war, was er für sie persönlich bedeutet. Und sie sehnen sich jetzt nach Sinn im Leben, nach Liebe, nach Hilfe, nach Errettung. Aber da hört es jetzt nicht auf, das ist nicht alles. Wir evangelisieren gern, wir möchten gerne, dass Leute zu Jesus kommen, das ist alles richtig. Aber hier geht es ja weiter, noch viel weiter. Jetzt wird Gemeinde gebaut. Und es werden Worte gebraucht von Lukas wie Ehrfurcht. Er sagt, beziehungsweise Ehrfurcht vor Gott. Das hat wahrscheinlich etwas mit den Zeichen und Wundern zu tun, die durch die Apostel geschehen sind. Kranke wurden geheilt. Genau das, was wir aus den Evangelien von Jesus kennen, geschieht jetzt auch durch die Apostel. Kranke werden geheilt, Rollstuhlfahrer stehen auf und können 100% sich wieder bewegen. Wobei es natürlich keine Rollstuhlfahrer gab damals, aber Lahme gab es en masse. Wir hören ganz, ganz viele Zeichen und Wunder in der Apostelgeschichte. Denken wir an Petrus und Johannes, wie sie auf dem Weg sind nach Jerusalem rein, am Goldenen Tor vorbei, und da sitzt dieser Lahme. Und der möchte gerne ein paar Cent, so wie wir das hier vor Hofer oder vor Little oder sonst wo kennen. Möchten nur ein paar Cent haben. Und Petrus hat scheinbar das Kleingeld zu Hause gelassen und sagt dann, ich habe nichts klein, aber was ich habe, gebe ich dir jetzt mal. Im Namen Jesu Christi, steh auf. Und der Lahme hat tatsächlich auch den Mut, sich darauf einzulassen, und er steht auf seinen Beinen. Und alle sind aus dem Häuschen. Was ist da passiert? Ein Wunder. Und eins reiht sich nach dem anderen, sodass Paulus im 5. Kapitel eine Zusammenfassung macht und schreibt, das war damals schon so eine Hysterie, wenn Petrus irgendwo in ein Dorf hineinkam, haben sie alle Kranken auf die Straße gekarrt und geglaubt, hoffentlich fällt nur der Schatten von ihm auf sie, damit sie geheilt werden. Etwas Gewaltiges, was damals durch Zeichen und Wunder geschah. Ja, und das war nicht die Spitze des Eisbergs, sondern selbst Totenauferstehung war etwas. Nicht nur Jesus hat drei Menschen von den Toten auferweckt, sondern auch Petrus kommt nach Joppe und die Christen dort klagen, dass eine liebe Schwester verstorben ist, die so viel Gutes getan hat. Tabitha heißt sie oder Dorcas auf Griechisch. Und als die Klageweiber aus dem Raum endlich raus sind, wo sie schon aufgebahrt ist, betet Petrus am Bett von dieser Tabitha und sagt, Tabitha, steh auf. Und dann öffnet diese Tote auf einmal ihre Augen und ist wieder lebendig. Wahnsinn, unglaubliche Dinge, die hier geschehen. Und das spricht sich natürlich rum. Aber wichtig ist für Lukas auch, dass die Gläubigen die Gemeinde zusammenhalten und alles miteinander teilen. Das scheint auch ein wichtiges Zeichen dieser neuen Gemeinde zu sein. Und wenn wir heute davon reden, was wir ja aus unseren Eheschließungen kennen, dann sprechen wir von Gütergemeinschaft. Auf der einen Seite kann ich mich zusammentun in der Ehe und kann sagen, okay, du bringst deinen Teil mit, ich bringe meinen Teil mit, falls das schief geht mit uns, behält jeder das, was er vorher mit reingebracht hat. Über das andere müssen wir dann nochmal reden. Das ist Gütertrennung. Gütergemeinschaft, was die ersten Christen hier praktizieren, ist, wir schmeißen alles zusammen. Alles gehört jedem. Und die Armen haben etwas von den Reichen und die Reichen haben aber auch etwas von den Armen. Irgendwie ist das eine ideale Situation, wie wir sie uns hier vorstellen. Auch das prägt diese Gemeinde. Jeden Tag gehen sie in den Tempel, schreibt Lukas. Täglich sind sie in den Häusern, um miteinander zu essen. Da haben sie sich die Armensuppen eben oder Suppenküchen gespart. Sie laden sie einfach zu sich nach Hause ein, in kleinen Hausgemeinschaften. Und wer nichts zu essen hat, der ist natürlich auch mit dabei und bekommt auch wenigstens einmal am Tag was zu essen. Und diese Zusammenkünfte, beschreibt Lukas, sind geprägt von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Okay, es ist alles neu, nicht jeder kennt sich, aber alle sind begeistert. Man kümmert sich füreinander, man praktiziert die Liebe. Aufrichtige Herzlichkeit. Was für eine tolle Situation. Das macht die Qualität dieses Miteinanders der Gemeinde Jesu in Jerusalem kurz nach Pfingsten aus. Ich versuche das wirklich bewusst auf den Punkt zu bringen. Das ist ein zeitlicher Punkt, wo das so beschrieben wird. Und was Lukas noch beschreibt, immer ist ein Lob für Gott auf ihren Lippen. Bei allem, was sie tun, loben sie Gott. Da kommt was aus ihnen heraus, was, ja, selbst beim Grüßen, ja, da sagt man nicht Tag, Hallo, Servus, sondern Grüß Gott. Gott segne dich, Gott mit dir, wenn du jetzt wieder gehst. Ja, das schlägt sich irgendwie sehr tief nieder in allem, was sie tun und sagen und denken. Und, das dürfen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen, er sagt, dass diese Gemeinde ein hohes Ansehen in der Gesellschaft in Jerusalem hat, zu diesem Zeitpunkt. Ein gutes Ansehen, ein hohes Ansehen. Sie freuen sich großer Beliebtheit, sie sind gerade in. Damals hat das länger gehalten wie heute. Last not least, jeden Tag kommen neue Leute, schneien rein im Tempel. Ich meine, da reinschneien, da sind ja tausende von Leuten zusammen. Ja, das hat nichts mit reinschneien zu tun. Da sieht man sich, aber sie kommen auch in den Häusern zusammen. Immer wieder neue Gesichter da, die mal sehen wollen, was läuft hier eigentlich, was geht hier ab. Und sie bleiben dort hängen. Es ist wie ein Virus, es ist ansteckend. Sie finden Jesus, sie bleiben dabei, sie werden Christen, sie folgen Jesus nach, sie gehören zur Gemeinde. So muss Gemeinde sein. So stellt sich Gott die Gemeinde Jesu auf Erden vor, wenn alles richtig läuft. Ist das so? Fangfrage. Ich würde antworten, ja und nein. Ja und nein. Ich finde nämlich, wir sind oft versucht, uns von solchen punktuellen Beschreibungen, die ich jetzt gerade geliefert habe, die Lukas ja extra hineinschreibt in seinem Bericht, uns davon festlegen zu lassen. Aha, so genau sieht eine lebendige Gemeinde aus. Das hat Lukas wahrscheinlich weitererzählt bekommen, denn ich gehe sehr stark davon aus, dass Lukas nicht persönlich in der Urgemeinde zugegen war. Er hat nur aufgeschrieben, was ihm erzählt worden ist. Und da hat er natürlich das Wichtigste und oft auch zusammenfassend geschrieben. Diese Erfahrungen durften die Jerusalemer Gemeinde zu diesem Zeitpunkt machen. Aber hilft es uns wirklich, wenn wir nun versuchen, diese Symptome, das, was wir von außen her sehen, wie die miteinander umgehen, wenn wir versuchen, die jetzt abzukopieren, zu versuchen, das jetzt auch irgendwie hinzukriegen? Damit wir dann auch so lebendig sind? Wenn wir uns vergleichen, ob mit der Urgemeinde oder mit der Gemeinde in der Nachbarschaft, und genauso sein wollen, dann kommen wir, glaube ich, auf das schiefe Gleis. Genau dann nämlich kann es passieren, dass unsere Begeisterung von dieser Beschreibung, das, was die Gemeinde damals war, die Geschwister, wie sie unterwegs waren, genau ins Gegenteil umschlägt. Denn dann vergleichen wir, bei denen war es so, bei uns ist es genau anders. Bei denen war es so, bei uns ist es, sehe ich überhaupt nichts. Bei denen war es so, bei uns ist es, und der Frust hängt so tief. Dann kommen die Vorwürfe, wer ist das schuld? Das ist bei uns immer schnell die Frage. Dann kommt der Streit. Dann kann die Gemeindeflucht kommen. Ich suche mir was anderes, wo es besser läuft. Oder vielleicht auch im schlechtesten Falle der Exitus. Habe ich letztens irgendwann mal gelernt vor Jahren, auch Gemeinden können sterben. Es geht hier also nicht ums Vergleichen. Das sollten wir hier nicht versuchen. Und schon gar nicht etwas Ideales zu kopieren. Mit Idealen ist das sowieso immer so eine schwierige Sache. Irgendjemand hat vor vielen Jahren mal diesen Satz geprägt, der uns auch schon in den Ohren klingelt: Nicht kopieren, sondern kapieren. Nicht kopieren, sondern kapieren. Und ein Theologe hat das mal so gesagt. Wir sollen also nicht versuchen, die äußeren Beschreibungen nachzuäffen, das schaffen wir sowieso nicht, das geht meistens in die Hose, sondern erkennen, was die Grundlage für eine solche Blüte der Gemeinde ist. In der Wissenschaft nennt man das Grundlagenforschung, und für uns bedeutet das, wir müssen tiefer graben. Nicht an den Früchten, an den Blättern dranbleiben, sondern an die Wurzel rangehen. Das Erdreich anschauen. Schauen, warum kann sowas tatsächlich entstehen? Und daran ist es sinnvoll, sich anzulehnen, dass wir da entdecken. Und vielleicht auch den Mut zu finden, eben nicht nur so zu machen wie die, sondern auch eigene Wege zu finden. Original zu sein oder auch vielleicht originell zu sein. Es hat ja nachher ganz viele andere Gemeinden gegeben, nicht nur die Urgemeinde in Jerusalem. Und jede Gemeinde sieht irgendwie anders aus, hat ein anderes Gepräge. Wenn wir uns auf diesen Weg machen, dann glaube ich, haben wir gute Chancen, dass ich der Segen, den Gott uns verheißen hat, auch in unserer Gemeinde, auch in meinem Leben sehe. Was sind also die Grundlagen? Wo finde ich die Quelle, die solche Lebendigkeit sprudeln lässt? Ein anderes Bild. Wie sieht es aus, dieses unsichtbare Fundament dieses prächtigen Gebäudes, das in der Lage ist, solch einen Prachtbau wie die Urgemeinde in Jerusalem zu tragen? Wie sieht dieses Fundament aus? Oder anderes Bild. Wo liegt der Schlüssel zu diesem Ort? Um dorthin zu gelangen, wo so reiche Schätze und kostbare Erkenntnisse sind, die uns helfen, eben in dieses Geheimnis des Reiches Gottes hineinzufinden. Die Apostelgeschichte ist eigentlich, möchte ich sagen, nicht die Geschichte der Apostel. Das ist meine Überzeugung. Wir nennen sie zwar vordergründig Apostelgeschichte, das ist auch nicht unbedingt falsch, aber es ist auch nicht unbedingt richtig. Im Englischen heißt die Apostelgeschichte, weiß das jemand? Acts. Acts würde heißen Taten, das bezieht sich auf die Wunder, auf das Wirken. Ja? Acts of the Apostle. Die Taten, die Wirkungen der Apostel. Aber ich finde, die liegen immer noch falsch. Wenn es hier um eine Geschichte geht, dann geht es um die Geschichte des Heiligen Geistes. Das ist meines Erachtens nach die richtige Spur. Wenn es hier um Taten und Wunder und Zeichen geht, dann sind es die Acts of the Holy Spirit. Die Taten, die Dinge, die der Heilige Geist ausgelöst hat. Im Klartext, wir sprechen hier über die Ausläufer des Heiligen Geistes. Wir reden über das, was geschehen kann, wenn Menschen bereit sind, sich durch Gottes Kraft und Gottes Geist leiten zu lassen. Das bezeichne ich als die eigentliche Gretchenfrage für uns heute Morgen. Wie sehr bin ich bereit, mich dem Heiligen Geist ganz und gar zur Verfügung zu stellen? Das ist die Frage. Wie sehr will ich es zulassen, dass nicht mein Wille, sondern Gottes Wille in meinem Leben zum Tragen kommt? Darum geht's. Die Apostel, die Jüngerinnen und Jünger in der Zeit der Urgemeinde in Jerusalem, sie waren in der Mehrheit, nicht alle, aber in der Mehrheit waren sie bereit, sich darauf einzulassen, bedingungslos dem Gott in Jesus Christus, das heißt der Ausgießung und der Wirkung des Heiligen Geistes, sich zu öffnen. Und das Ergebnis wurde von Lukas, wie wir gehört haben, so zusammengefasst. Das Ergebnis lautet, ganz einfach gesprochen, es ist einfach fantastisch und toll, was daraus entstehen kann, wenn wir selber den Mut aufbringen, wie unsere Glaubensmütter und Glaubensväter in Jerusalem. Es wird fantastisch und toll. Nun, wie haben Sie den Heiligen Geist denn in Ihr Leben hineingelassen bzw. ihn wirken lassen? Darauf gibt uns Lukas eben auch Antwort. Und zwar gibt es hier 4 Antworten in unserem Text. Wir lesen zunächst, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Nun, welche wundersame Lehre, welche besonderen Glaubenssätze, welche Art von Theologie mag das wohl gewesen sein? Diese Lehre, apostolische Lehre. Ist gar nicht so schwer, ist ganz einfach nachzulesen im Neuen bzw. Zweiten Testament in unserer Bibel. Dort hat man versucht, alles aufzuschreiben, was zu dieser apostolischen Lehre gehört. Und Jesus hat genau das gesagt, damals als auferstandener Christus, wie er mit den Jüngern sprach, sie sollen sie taufen. Und dann sagte er, lehrt sie, befolgen alles, was ich euch befohlen habe. Lehrt sie, befolgen alles, was ich euch befohlen habe. Das ist die apostolische Lehre. Alles das, was Jesus vorgelebt und ihnen mitgegeben hat. Vielleicht ist das nicht alles aufgeschrieben worden, was Jesus den Aposteln gesagt hat. Ich gehe davon aus, dass nicht alles aufgeschrieben worden ist. Ist aber auch nicht so schlimm, das ist nicht ausschlaggebend. Denn alles, was jetzt in der Bibel drinsteht, reicht völlig aus, um den christlichen Glauben so zu leben, wie Gott es will. Und was jetzt nicht in der Bibel steht, hat für unseren Glauben keine Relevanz. Ist nicht wichtig. Können wir vergessen, sollen wir streichen. Und wie Jesus es schon seinen Jüngern erklärte, steckt sein ganzes Evangelium in diesem einen Liebesgebot. Wir können es auch noch mehr komprimieren. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das höchste Gebot. Und das zweite ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und Jesus wollte nicht mehr fordern. Er wollte nicht darüber hinausschießen. Er wollte es nur auf den Punkt bringen und erfüllen. Und diese Liebe, die hier beschrieben wird, hat Jesus am Kreuz von Golgatha vorgelebt. Darin sollen wir uns unterweisen. Wir sollen uns erinnern. Wir sollen uns gegenseitig aufbauen. Wir sollen uns damit trösten. Wir sollen uns immer wieder neu ausrichten. Das ist der erste Punkt. Dem Heiligen Geist unser Leben zu öffnen, heißt, sich in der apostolischen Lehre unterweisen zu lassen. So stellen wir offen, dass der Heilige Geist uns hier auch inspirieren kann. Zweitens, diese Unterweisung darf aber jetzt nicht in der Theorie hängen bleiben. Wenn wir jeden Sonntag hierher kommen und jeden Sonntag uns das anhören und schon ganz, ganz viel wissen und der Wasserkopf der Theologie und des Bibelwissens schon so groß ist, hilft das nichts. Das ist gut und wichtig, Voraussetzung. Aber das Zweite, was Lukas hier sagt, ist, es muss von der Theorie in die Praxis. Was Jesus von uns will, ist, dass wir seine Erlösung und seine Gebote auch ausleben. Dass es uns in unserem ganzen Alltag prägt. Das darf nicht nur Sonntag bleiben, sondern das muss in dem, was wir denken, in dem, was wir sagen, in dem, wie wir handeln, sich niederschlagen, deutlich werden. Und wo geschieht das als Erstes? Als Erstes geschieht das in der Gemeinde derer, die glauben. Natürlich auch außerhalb, ist ganz klar. Aber zunächst einmal beginnt es, so miteinander umzugehen und zu leben, wie Jesus uns das vorgelebt hat, in der Gemeinde der Gläubigen an Jesus. Was er für dich und mich getan hat und was er uns geboten hat, soll sich in unserem Zusammenhalt, wie Lukas das so schön formuliert, als Gemeindeglieder und als Gemeindefreunde ausdrücken. In Jerusalem wird dieser Zusammenhalt mit den Worten gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft ausgedrückt. Gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft. Gestern habe ich einen Beitrag gehört im Ö1, Religion, da ging es um die Liebe. Da hat ein katholischer Mönch, ich habe jetzt den Namen vergessen, Benediktiner, versucht ganz kurz zu erklären, was Liebe ist. Und er sagte, Liebe drückt sich darin aus, dass ich den anderen in die Gemeinschaft hineinnehme und dazu sein lasse. Das ist das Prinzip der Liebe, das ist eigentlich die Liebe. Du gehörst ganz und gar dazu. Und das hat die Urgemeinde verstanden. Das prägte in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Dieser Umgang und dieser Zusammenhalt entspringen aus einem Leben, das sich dem Wirken des Heiligen Geistes öffnet und entsprechend der apostolischen Lehre auch von uns praktiziert wird. Es ist also hier nicht ein Gesetz, du musst jetzt so leben, du musst jetzt lieben, du musst den anderen jetzt aufnehmen, sondern wir müssen begreifen, und da ist der Heilige Geist bei uns am Arbeiten. Wir müssen begreifen, dass das nicht Gesetz ist, sondern ein ganz natürlicher Antrieb, der in uns ist, weil Jesus, weil der Heilige Geist in uns ist. Die Liebe Gottes ist ja ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Dieser Antrieb befähigt mich, so zu leben, wie die Urgemeinde es hier geschafft hat. Selbst an den Punkten, wo ich merke, ich will aber eigentlich gar nicht so. Und interessant ist, dass das kein statischer Zustand ist, sondern wer sich entscheidet, so Gemeinde zu leben, wird in jeder Situation sich neu entscheiden müssen, will ich das oder will ich das nicht? Will ich der Liebe Jesu jetzt in dieser Situation folgen oder folge ich meiner eigenen Liebe? Bin ich jetzt mehr für Auge um Auge, Zahn um Zahn oder bin ich jetzt mehr für Feindesliebe? Das entscheide ich in jeder Situation. Und der Heilige Geist will mir helfen, dass ich mich immer richtig entscheide. Und das hat die Qualität dieser Urgemeinde ausgemacht. Natürlich war diese Gemeinde auch von einer Dynamik getrieben, denke ich, die uns ein Stück weit abhanden gekommen ist. Ja, Pfingsten, das wirkliche Pfingsten, das hat eine Eigendynamik auch gehabt, das die Leute mitgeschleppt hat. Ja, ganz klar. Aber es ist nicht unmöglich, dass wir genau dasselbe wieder erfahren, wenn wir uns in derselben Art und Weise dem Heiligen Geist öffnen wie damals. Müsste so funktionieren, denn das sind die Grundlagen. Drittens, das Leben der Christen, was das Leben der Christen prägte, war, jetzt kommt's, das Mahl des Herrn. Das Mahl des Herrn. Die Abendmahls- oder Herrenmahlspraxis in Jerusalem war eine ganz andere, wie wir sie heute praktizieren, glaube ich. Ganz anders. Die ersten Christen kamen, heißt es hier, täglich zusammen. Sie haben täglich dieses Mahl miteinander gefeiert, in den Hauskreisen, in den Hausgruppen oder Hausgemeinden, wie man das immer nennen will. Ob im Tempel als große Gottesdienstgemeinde, da waren sie natürlich zu Tausenden zusammen. Da konnten sie auch alle an einem Platz überhaupt zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Oder eben in dieser intimeren Hausgemeinschaft. wo sie dieses Mahl dann miteinander auch feiern. Ich denke, das ist auch eher etwas, was man in intimen Kreis feiert, als wenn man das in dieser großen Masse feiern kann. Man, aber weiß nicht, ob das so gut ist. Wir praktizieren es einmal im Monat, dieses Herrenmahl, theoretisch. Wenn ich an dem Sonntag nicht in der Gemeinde bin, dann wird es eben schon mal 2 Monate oder 3 Monate, ist ja nicht so schlimm, oder? Es geht uns hier wahrscheinlich etwas ab an diesem Punkt, was die Urgemeinde aus diesem Herrenmahl herausgezogen hat, was wir für uns heute nicht mehr so richtig nachvollziehbar ist an manchen Stellen. Es ist uns auch nicht nachvollziehbar, in welcher Form sie das denn tatsächlich gefeiert haben. War das mehr so nach der katholischen Eucharistie? War das mehr so nach der orthodoxen heiligen Liturgie? War das mehr nach dem evangelischen Abendmahl, lutherischer oder reformierter Art? Oder war es ganz weit auf der anderen Seite so diese freikirchliche Art des Abendmahls? Wir wissen es nicht genau. Wir können es nicht nachvollziehen, was sie da geprägt hat. Wichtig ist allerdings, dass wir hier hören, es war ihnen ganz wichtig. Sie haben da ganz viel hineingelegt. Für sie war es ein Tor, sich zu öffnen dem Heiligen Geist, damit er sie stärkt, erfrischt. So wie die apostolische Lehre, so wie eben auch das Zusammenkommen und Zusammenhalten in der Liebe, so auch das Herrenmahl. In anderen Konfessionen ist es allerdings heute noch die Praxis, dass sie jeden Tag dieses Herrenmahl feiern. Jeden Tag. Last not least, was das Leben der Christen prägte, war das Gebet. Schon sehr viel ist über das Gebet geschrieben worden, noch viel mehr ist darüber gepredigt worden. Doch Gebet kann immer nur so hilfreich sein, wie es auch von dir und mir praktiziert wird. Es hilft nicht, dass ich viel über das Gebet weiß, ich muss es tun. Für uns persönlich gibt es einen ganz hilfreichen Satz, ich weiß nicht, ob das eine Beterin war oder ein Beter, der das, was weiß ich wann, geprägt hat. Danken hilft vor Wanken, Loben zieht nach oben. Ihr guckt mich alle so, ist das kein bekannter Satz? Danken hilft vor Wanken und Loben zieht nach oben. Entschuldigung, ich dachte, das wäre Basics schon. Das ist ein uralter Satz von Leuten, die sehr stark aus dem Gebet herkommen und versucht haben, das auf ein Kürzel zu bringen. Es hört sich sehr lustig an, aber ich finde, es steckt eine ganze Menge geistliches Dynamit da drin. Danken hilft vor Wanken, Loben zieht nach oben. Besonders auch, wenn wir uns zum Beten zusammentun, ist es etwas, was uns hilft, eben vor dem Wanken zu bewahren, vor den Zweifeln, vor den Unsicherheiten, den Ungewissheiten. Und es zieht nach oben, es bringt uns in die Gemeinschaft Gottes hinein. Es lässt uns das Herz Gottes besser wahrnehmen, besser hören, besser herausfinden, was ist denn Gottes Wille, als wenn ich das eben nicht mache und warte oder tue und auch nicht höre. Deshalb laden wir gerne zum Gottesdienst ein, weil wir hier ja dies praktizieren im Gottesdienst. Wir laden zu Gebetsveranstaltungen ein, Gebetstreffen, wo gebetet wird, weil das der Grund ist. Es öffnet für den Heiligen Geist, persönlich und für die Gemeinde. Und das ist wichtig, um so zu leben und die Gemeinde zu formen, wie Gott es möchte. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, schreibt Lukas. Das hört sich schon so paulinisch an, beten ohne Unterlass, beten ohne aufzuhören. Es gibt ja viele Gebetsarten, wenn wir uns mit diesem Gebet beschäftigen. Es gibt viele unterschiedliche Gebetsformen. Doch was die Gemeinde in Jerusalem auszeichnete, war wohl diese stete Gebetshaltung, könnte ich mir vorstellen. Sie sind mit einer Gebetshaltung durch den Tag gegangen. Eine stete Gebetshaltung wenn sie eingeübt ist, das kommt nicht automatisch, sondern da muss ich mich, denke ich, durch Disziplin auch hineinbringen. Aber diese stete Gebetshaltung schließt das organisierte Gebet natürlich nicht aus. Es gehört zusammen. Jeder, der betet, wird alles unterstützen, noch mehr zu beten und noch mehr Leute zusammenzubekommen, um gemeinsam auch zu beten. Gebet ist wohl eine der wichtigsten Formen, sich für den Heiligen Geist und sein Wirken offen zu halten. Und auch die Gemeinde soll dieses Tor immer wieder offen halten, wenn es heißt, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Oder wie es im Psalm 22, Vers 4 genau heißt, du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Und so gibt Jesus uns viele Verheißungen zum Thema Gebet und eine greife ich dafür heraus aus dem Matthäusevangelium. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18, Vers 19 und 20. Das ist eine gewaltige Gebetsverheißung. Und das sagt, dass dieser letzte Vers, den viele von uns kennen, nicht damit zusammenhängt, dass es schön ist, als Christen zusammenzukommen, weil Jesus da ist, sondern das ist ein Gebetsvers, wo zwei oder drei versammelt sind. Bezieht sich auf das gemeinsame Gebet, das Einswerden und den Anspruch nehmen der Verheißung Gottes. Das, worüber ihr eins werdet vor Gott, werde ich euch antworten. Gewaltig. Warum tun wir das denn mehr? Ich hoffe, diese Predigt ist uns eine Inspiration, es der Urgemeinde gleich zu tun. Wir wollen uns nicht vergleichen oder diese Gemeinde kopieren, was ja aussichtslos ist, sondern uns ermutigen, begeistern und anspornen lassen, offen zu sein für den Heiligen Geist und sein Wirken in deinem und in meinem Leben und in unserem Gemeindeleben. Darauf zu schauen, wie sein Segen durch uns und unsere Baptistengemeinde Graz sichtbar werden kann. Lass uns also festhalten an den Grundlagen, nicht so sehr an den Symptomen, sondern an dem Grundsätzlichen, an dem Wesentlichen. Lehre der Apostel, Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe, Herrenmahl, da müssten wir nochmal drüber gucken, was das für uns bedeuten kann, und am Gebet. Dies birgt die Verheißung, dass Gott sich unter uns verherrlichen wird. Dafür können wir ihn, glaube ich, loben und wollen das jetzt auch im Anschluss tun. Amen.